ARD. SWR Kultur. Essay.
Immer wieder wird behauptet, die Generation der Jahrgänge 1980 bis 1995, der sogenannten Millennials, wolle sich ein Bullerbü schaffen. Etwa im Berliner Prenzlauer Berg, in Freiburg oder München-Haidhausen. Eine ökologische, entschleunigte, postmaterialistische Blase soll es sein. Wie in den vermeintlich guten alten Zeiten, die Astrid Lindgren beschreibt. Dabei muss es sich jedoch um ein intergenerationales Missverständnis handeln. Die Geschichten aus Bullerbü wurden von 1947 bis 1952 veröffentlicht, lange bevor die Millennials geboren waren. Natürlich spricht nichts dagegen, auch in den 80ern, 90ern und sogar im aktuellen Jahrtausend weiterhin Astrid Lindgren zu lesen. Trotzdem erscheint die Diagnose eines Bullerbü-Bedürfnisses wie ein Anachronismus, an der Sache vorbeizugehen. Es klingt nach der veralteten Terminologie der Boomer-Generation, also der vor 1965 Geborenen, die tatsächlich mit diesen Büchern aufgewachsen ist. Ein Boomer-Begriff wurde zum Vorwurf an Nachgeborene. Will man hingegen der Prägung der Millennials gerecht werden und ihre Aspirationen auf das korrekte Ideal bringen, dann muss man sagen, dass sie sich nicht schwedisches Dorf leben, sondern das beschauliche Gartengrundstück in der Metropole wünschen, wo man in Ruhe seinen eigenen Projekten nachgehen kann. Wenn es sie einst alle nach Berlin und später in dessen Umland zog, dann auch deswegen, weil sie es unter dem Namen Bärstadt längst als Drehort der Kinderserie Löwenzahn kannten. Und wenn man den Millennials ihren Mangel an Ambition und Entschlossenheit vorwirft, sie aber gleichzeitig für ihre Offenheit und vielseitigen Interessen bewundert, muss man nur auf ihr Role Model Peter Lustig schauen, den ewigen Latzhosenträger, der seinen kindlichen Zuschauern zwar erratisch, doch dadurch umso überzeugender voranging. Will man die Mission der Millennials auf den Punkt bringen, so würde man ausrufen: Mehr Bauwagen wagen.
Kindheit im Bauwagen. Wie Löwenzahn fürs Leben prägt. Von Leander Steinkopf.
Löwenzahn.
Heute schalten die Millennials für ihre Kinder Löwenzahn ein. Einerseits, um ihnen etwas Gutes zu tun, andererseits, um ungeniert die eigene Kindheitsnostalgie auszuleben. Aber wenn Sie heute einschalten, dann schauen Sie nicht in die bebrillten Augen von Peter Lustig, sondern erblicken seinen Nachfolger Fritz Fuchs. Was macht der denn da?
Wissen Sie was? Wir reißen den Kram nicht einfach ab. Der Wagen bleibt stehen. Ich werde Ihr neuer Nachbar.
Was?
Ja, das wird mein neues Zuhause.
Niemals!
Der Jägerzaun hat sich von den Pfosten gelöst. Der Briefkasten ist locker, der Garten verwildert. Vom blauen Bauwagen hängt die Teppichmarkise schlaff herab, die Erkerfenster sind zersplittert, das Geländer der Dachterrasse ist abgeknickt und die Treppe aus Stühlen, die dort hinaufführt, ist eingefallen. Eigentlich wollte Fritz Fuchs nur mit seinem Hund Gassi gehen, doch der verschwand plötzlich durch die Gartenpforte des Grundstücks Elchwinkel 23. So steht der junge Mann vor dem verlassenen Bauwagen von Peter Lustig und staunt. Fuchs erkennt nichts in diesem Bauwagen. Er weiß nichts von Peter Lustig und noch sieht alles nach abgeschlossener Vergangenheit, nicht nach Neuanfang aus. Der Nachbar Paschulke jedenfalls, der im Gegensatz zu Peter Lustig immer noch in Bärstadt wohnt, sagt zu Fritz Fuchs: War eine andere Zeit. Vorbei ist vorbei. Der Herr Lustig, das sei noch ein Lebenskünstler, ein Original gewesen, sagt Paschulke. Und es klingt an, dass er nicht bloß seinen alten Nachbarn meint, sondern insgesamt Lebenskünstler und Originale nun, gedreht wurde 2006, für endgültig überholt hält. Was das hier mal gewesen sei, fragt Fritz Fuchs, etwa ein Abenteuerspielplatz? Da muss Nachbar Paschulke lachen, das sei gar nicht so falsch, aber nein, hier habe wirklich jemand gewohnt, 25 Jahre und gar nicht so schlecht. Und man glaubt es kaum, Anerkennung und Wehmut klingen darin an. Hatte er doch den verlassenen Bauwagen noch Sekunden zuvor als Gerümpel bezeichnet, das dringend abtransportiert gehöre. Es ist dies der erste Auftritt des Peter Lustig-Nachfolgers Fritz Fuchs, der im Laufe der Folge gegen Widerstände und Herausforderungen zum Bauwagenbewohner wird. Nach dem Gassigang, der unverhofft zum Bauwagen und zu Nachbar Paschulke führt, kehrt Fritz Fuchs mit Hund nach Hause zurück. Das ist eine Etagenwohnung in einem prächtigen Gründerzeitbau mit hochherrschaftlicher Fassade, halmartigem Treppenhaus mit edelstem Zierrat. Doch er ist hier nicht erwünscht, lässt die spießige Nachbarschaft ihn spüren. Der Hund sei verlaust und er selbst sei zu laut. Er arbeite eben auch mal handwerklich, gibt er zur Antwort. Kaum hat er die Wohnungstür geschlossen, dreht er an der Stereoanlage die Bongo-Musik auf und wirft die Schleifmaschine an. Ist der baldige Bauwagenbewohner kein Original? Kein Lebenskünstler? Jedenfalls scheint er nicht abgerissener Alternativer, sondern reicher Bürgerspross zu sein. Er geht keiner Arbeit nach, außer handwerklichen Freundschaftsdiensten. Er lebt in besagten Prachtbau und hat in seiner Wohnung Platz für einen Blüthnerflügel. Seine Schwester hat anscheinend umfangreichen Immobilienbesitz. Und wie der Zufall so will, gehört auch das Grundstück im Elchwinkel 23 zu ihrem Portfolio. Von ihr wird Fritz mit der Entrümpelung des Anwesens beauftragt. Bruder und Schwester verstehen sich gut und so würde dem Umzug in den Elchwinkel eigentlich nichts im Wege stehen. Hätten sich die Drehbuchschreiber nicht eine Spannungshandlung mitsamt abstoßendem Antagonisten ausgedacht? Schon der Pilotfolge merkt man an, dass Löwenzahn mit Fritz Fuchs eine ganz andere Serie ist, als es Löwenzahn mit Peter Lustig war. Aber was war Löwenzahn eigentlich für eine Serie? Während die Kinder zuschauen und dabei hoffentlich gut unterhalten werden und auch etwas lernen, kann man sich darüber einmal Gedanken machen. Wofür ist man schließlich erwachsen geworden, wenn nicht, um mit dem gebührenden Ernst über Kinderserien nachzudenken?
Ich glaube, ich habe ein Rad ab.
Stimmt. Weiß ja, wo hat Old Shatterhand Stahlross ein neues Vorderrad spendiert.
Aber das wäre doch nicht...
Nicht nötig gewesen, aber ja. Wir fahren zusammen ins Grüne. Sie stehen doch so auf Grün.
Oh.
Schwing dich in den Sattel, weißer Bruder.
So gefällst du mir viel besser.
Wie so?
Na, so wie du bist. Mit diesen Fältchen um die Augen und dem grauen Schnurrbart.
Nehmen wir eine beliebige Folge, zum Beispiel Peter wird rot, in der es um die menschliche Haut geht. Alles beginnt mit einem Unfall. Peter fährt Fahrrad und wird von einem roten Renault umgefahren. Aus dem steigt eine attraktive Apothekerin, die ihn gleich nach Hause fährt und seine Schürfwunde am Knie versorgt. Auf dem Weg in den Bauwagen bemerkt die Apothekerin ein Tipi im Garten, in dem laut Peter ein Freund wohnt, der für seinen Auftritt bei den Karl-May-Festspielen übt. Method Acting eben. Und indem die Apothekerin Peters Schürfwunde versorgt, bringt sie ihn auf das Thema Haut. Viel Haut darf sein schauspielernder Freund zeigen, der im Lendenschurz herumläuft und sich das Gesicht bemalt. Er zeigt Peter auch ein altes Klassenfoto, auf dem sie beide als Kinder zu sehen sind, womit das Nebenthema des Alterns gesetzt wäre. Peter interessiert sich nun für Haut und er interessiert sich für die Apothekerin. Und weil dieser jung ist, bemerkt er seine eigenen vielen Falten. Also kauft er bei einer Kosmetikberaterin überteuerte Mittelchen, färbt sich den Bart und die spärlichen Haare schwarz. Doch die Schönheitsbehandlung bringt ihm nicht die Jugend zurück, sondern führt ihn zur Allergologin, die ihm seine Hautrötung erklärt. Der Indianerdarsteller hilft ihm schließlich mit einem hausgemachten Kräutersud, diagnostiziert, dass mit seinem alten Freund etwas nicht stimmen kann, wenn er sich die Haare färbt und nicht mehr wohlfühlt in seiner Haut. Und mit ausgewaschener Haarfarbe und abgeklungener Allergie, wieder ganz er selbst, kann er die Apothekerin empfangen, die ihm sein repariertes Fahrrad bringt und ihn auf einen Ausflug mitnehmen will. Man merkt dieser Nacherzählung an, dass der Lustig-Löwenzahn keine stringente Handlung hatte. Dass er nicht mit spannenden Wendungen fesselte, kein Whodunit, kein Konflikt sollte die Zuschauer bei der Stange halten. Es wurde kein großes Problem aufgefahren, bei dessen Lösung man mitfiebern konnte. Die Logik des Lustiglöwenzahns und seine Absurdität zugleich lagen in dem Primat von Idee und Assoziation über der Handlungsmechanik. Kein plottgetriebenes Denken hätte ein Tippi in Peters Garten erlaubt, aber solch ein Denken war eben nachrangig. Der Gedankenschritt von der Haut zur Gesichtsbemalung reichte wohl, um ein Tippi samt Indianerdarsteller in Peters Garten zu ersinnen. Die nackte Haut des Darstellers, für Experimente und Anschauungen nutzbar, war vielleicht ein weiteres Argument. Und die Metapher vom Wohlfühlen in der eigenen Haut konnte sich in der ganzheitlichen indianischen Medizin spiegeln. Also wurde dringend ein Indianerdarsteller in Peters Garten gebraucht. Und damit ist nur ein Aspekt dieser komplexen Folge erklärt. Es gibt 200 weitere Folgen, die nach ähnlichen Prinzipien konstruiert sind. Die typische Folge des Lustig-Löwenzahns besteht nicht aus Handlungssträngen, sondern aus Assoziationsketten. Es gibt einen roten Faden, aber kein Strickmuster. Die typische Folge Löwenzahn war kein Krimi, keine Romanze, kein Thriller. Die typische Folge des Lustig-Löwenzahns war ein Essay.
Doro, warte mal! Ich muss dir mal was sagen.
Was denn?
Diese Minikamera, die habe ich in einem deiner Käse entdeckt.
Wie in dem Käse?
Na, im Blütenzauber. Und der lagert doch immer hier. Ich fürchte, da will euch jemand ausspionieren. Euer Geheimrezept.
Was? Aber wer macht denn sowas?
Betrachtet man im Vergleich den Fuchslöwenzahn, könnte man ihn, wenn man die vielen Folgen mit seinem Bauwagen-Vorfahren unberücksichtigt lässt, als Kinderkrimiserie mit Bildungsauftrag sehen. Was gibt es nicht alles für perfide Verbrechen im beschaulichen Bärstadt? Ein Fahrradhändler streut Heftzwecken, um Reparaturaufträge zu generieren. Ein Käseproduzent spioniert eine kleine Käserei aus, um an deren Geheimrezept zu kommen. Eine Apfelbäuerin entwendet Bienenstöcke, um ihre Blüten bestäuben zu lassen. Ein Wachhundezüchter schlägt Scheiben ein, um die Nachfrage nach seinen Tieren zu steigern. Und irgendwann fragt sich Fritz in all diesen Folgen cui bono und kommt den Tätern so auf die Spur. Am Schluss laufen immer alle Fäden zusammen. Keiner bleibt lose zurück. Alles ist perfekt in sich geschlossen. Keine Spur von gedanklicher Öffnung und essayistischer Unentschiedenheit. Das ist der Sieg des Plotzwangs über den Reiz von Idee und Assoziation. Die Storyline eines Lustig-Löwenzahns fordert heraus durch das, was sie sich erlaubt. Die Storyline eines Fuchs-Löwenzahns lullt ein und führt die Kinder heran an die stereotypen Formen öffentlich-rechtlicher Fernseherzählungen. Selbstverständlich wirken die Fuchsfolgen damit weit professioneller als der Lustig-Löwenzahn, bei dem die überzeugte Amateurhaftigkeit des Protagonisten auch die Form der ganzen Sendung bestimmte. Somit kann der Lustig-Löwenzahn sprühen vor Genialität, kann aber auch tief in der Langeweile landen. So ein Tiefpunkt ist die Folge »Hühner sind musikalisch«, in der die Hühner des Nachbarn keine Eier legen wollen, obwohl sie doch alles haben, was sie brauchen. Lustig kommt auf die Idee, dass Musik ihnen auf die Sprünge helfen könnte. Allein aus diesem Grundgedanken folgt nichts weiteres. Peter Lustig kann sein Aufklärungsbedürfnis befriedigen, indem er dem Nachbarn immer wieder ein und dieselbe Filmszene vorspielt, mit unterschiedlichen Musikstücken unterlegt, um zu zeigen, wie Musik Erwartungen und Gefühle manipulieren kann. Dann gibt er noch einen Überblick über verschiedene Formen der Musik, indem er ausprobiert, welche davon die Hühner zum Legen bringen könnte. Unerträglich langweilig. Fritz Fuchs wäre das nicht passiert.
Wollen Sie die Maschine mal sehen?
Ach, wissen Sie, eigentlich ist das mit Bärstall und dem Bauwagen längst vorbei. War eine schöne Zeit.
Aber uneigentlich?
Uneigentlich? Ist man, glaube ich, nie zu alt, um sich noch mal zu widersprechen.
Wo wir vorhin mit Generationsfragen angefangen haben. Peter Lustig, im wahren Leben 1937 geboren, war ein Angehöriger der von dem Soziologen Helmut Schelsky so benannten skeptischen Generation. Diese Generation hatte den Zusammenbruch eines Systems und einer alles umfassenden Ideologie erlebt und hinterfragte daher alles Ideologische. Lustigs Löwenzahn erstreckte sich über die Jahre von 1981 bis 2005, also grob die Phase, in der die Generation der sogenannten Millennials Kinder und also potenzielle Zuschauer waren. Die Millennials werden auch Generation Y genannt, weil sie auf die Generation X folgen. Und weil das Y auch als englisches Y gelesen werden kann, also als Warum. Die Generation Y hinterfragt die Standards des Lebens. Es klingt, als sei auch diese Generation eine skeptische Generation. Kein Wunder, dass sie sich bei Peter Lustig besser aufgehoben fühlte als bei ihren Boomer-Eltern und deren Bullabü-Büchern. Aber vergessen wir nicht, dass es nach 2005 mit Löwenzahn weiterging. Auch den Generationen Z und Alpha steht die Serie offen, nun aber unter dem Bauwagenbewohner Fritz Fuchs. Und das ist ein Segen, denn das eröffnet uns die komparative Methode, vergleichende Löwenzahnstudien. Jeder weiß, die kindliche Bildung wird in Deutschland vernachlässigt. Da sollten wir hier zumindest die Kinderserien ernst nehmen.
Herr Lustig, ja? Haben Sie gestern im Fernsehen den 100-Meter-Lauf gesehen? Spitze, sage ich Ihnen. Hier langt, was ich hier lese.
Da haben Sie aber was versäumt. Dieser Weltrekord. Ich meine, das hat doch keiner erwartet. Also ich finde diese Wettrennen toll. Sportlich, fair, der Bessere gewinnt und immer voller Überraschungen.
Ja, und immer schneller, immer schneller, immer schneller. Was bringt's denn? Nee, da, ja, da halte ich es doch mehr mit dem Spruch des Tages. Hier, hast du's eilig, mache einen Umweg.
Es gibt nicht wenige Themen, die sowohl von Lustig als auch von Fuchs behandelt werden, sich also besonders für einen Vergleich eignen. Mitunter zitieren die Autoren des Fuchs-Löwenzahns sogar die entsprechende Lustig-Folge. Das würde natürlich unser Untersuchungsergebnis verzerren. Machen wir also langsam. Betrachten wir die Schnecken. In der Folge Peters Schneckenrennen will Nachbar Paschulke Gift einsetzen, um seinen Salatgarten von Schnecken zu befreien. Lustig will mit natürlichen Methoden dem Gifteinsatz zuvorkommen. Ein Wettlauf zweier Weltsichten, eigentlich ein Kampf gegen die Uhr, wie leicht ließe sich das mit Spannung inszenieren. Aber Lustig lässt die Chance davonkriechen. Tatsächlich sind die Schnecken in der Folge vor allem Metapher und Vehikel für einen Austausch über Tempo und Langsamkeit des Lebens, indem der Nachbar natürlich der Geschwindigkeit, Lustig natürlich der Gemächlichkeit anhängt. Spannend war diese Folge nicht, entspannend war sie. Und so war es Grundprinzip des Lustig-Löwenzahns, dass nicht Aufgabe und Abschluss zählten, sondern die Geschichten in den Tag hinein lebten. Komm ich heute nicht, komm ich morgen, brummten die Folgen in ihrem Verlauf. Und am Schluss sagte Lustig, abschalten. Die Schneckenfolge Das riskante Rennen unter Fritz Fuchs trieft hingegen vor Skandal, bietet einen Bösewicht und natürlich auch dessen Läuterung. Ein französischer Restaurantbesitzer mit Wettsucht hat alle Weinbergschnecken der Gegend weggesammelt, um sie in seinem Lokal als Escargot à l'Alsacienne zur Spezialität des Hauses zu machen. Aber das hat Fritz erstmal herauszufinden, der zu Anfang der Folge noch ganz arglos mit seiner besten Freundin Jasmin bei eben jenem Franzosen essen geht. Der Franzose in dieser Folge könnte aus der wilhelminischen Kriegspropaganda stammen, so überladen ist er mit Klischee. Selbst das Thema Schnecken ist für einen Fuchs-Löwenzahn nicht Anlass, langsam zu machen, sondern im Gegenteil. Mit klaren Nationalcharakteren, Betrugsverdacht, Korruption und Wettsucht wird ordentlich Feuer unter dem Handlungskessel gemacht. Die Einspielfilme mit den Schneckenaufnahmen sind schließlich schon langsam genug. Auch in anderen Folgen ist Fritz Fuchs ständig am Rennen, hetzt sich auf dem Fahrrad ab, wird ganz dringend irgendwo verlangt. »Fritz, komm schnell«, hört er aus der Leitung. Er ist ein Protagonist, der sein Handy zwingend braucht, damit die Handlung an jedem Ort mit neuen Problemen versorgt werden kann. Jede Folge ist ein ständiger Kampf gegen den Spannungsabfall. Das bunte Farbspektrum der Bekleidung aller Figuren, das romantische Knistern zwischen Fritz und der Kioskbetreiberin Jasmin, die streng allen Klischees entsprechende Nebenfiguren, wie etwa der besagte französische Restaurantchef, der steife Ordnungsbeamte oder der stiernackige Holzhändler, all dies lässt den Fuchs-Löwenzahn wie eine Frühsozialisation in die Logik des ZDF-Vorabendprogramms erscheinen. Auf so eine Folge Löwenzahn könnten die Rosenheim-Cops folgen, dann das Traumschiff und außer dem Wechsel vom Flachland in die Berge und dann aufs Meer würde einem keine große Veränderung auffallen. Die Szenerie ist jederzeit perfekt ausgeleuchtet, immer ist bestes Wetter, es sei denn das Thema verlangt Sturm oder Gewitter oder die Handlung braucht einen Regenschauer, jetzt, sofort. Auch der Rasen des vielbeschäftigten Faulenzers ist jederzeit akkurat gemäht und gepflegt und die Gesichtshaut verlässlich glatt. Fritz Fuchs ist ein Kinderserienheld mit blütenweißer Weste, porentief rein. Lustigs Löwenzahn war davon anderer Art, filigran aus Gedanken geschichtet, nicht zusammengehalten von einem reißfesten Handlungsstrang. Mit dieser Fernsehfrühsozialisation konnte man auch später an das literarische Quartett geraten oder an das Nachtstudio, dank geübter Freude an der Fremdartigkeit.
Was soll das denn? Wer macht denn so einen Unsinn mit dem Waschpulver hier? Muss ja sofort geputzt werden. Wenn ich den erwische, kann ich den ganzen Laden wieder putzen lassen. Und ich weiß doch nicht, welche Verpackungen aufgemacht worden sind. Also, mein Herr, bitte Sie, das ist doch allerhand. Was soll das denn?
Guten Tag, Lustig ist mein Name. Ja,
guten Tag, so geht das nicht. Bitte Sie, schließlich bin ich der Geschäftsführer und für diesen Supermarkt verantwortlich. Was soll denn der Blödsinn?
Nicht nur der Aufbau einer alten Löwenzahn-Folge war eine Übung in Uneindeutigkeit, auch der Protagonist selbst. War Peter Lustig ein Held in blütenweißer Weste? So einfach war es nicht. Als etwa Peter Lustig in der frühen Folge Peter und die langen Leitungen beim Baden das Wasser wegbleibt, verfolgt er seine Wasserversorgung, ein Gartenschlauch, der auf der Wiese liegt, bis hinüber zum Außenwasserhahn seines Nachbarn, der den Schlauch kurzerhand ausgesteckt hat. »Ihr Wasser, mein Wasser«, sagt Peter Lustig. »Wasser ist doch für alle da.« Doch Nachbar Paschulke hat kein Einsehen. Peter ruft ihm kleinlich hinterher. Dann bleibt Peter beim Föhnen der Strom weg. Wieder verfolgt er seine Versorgungsleitung, ein Verlängerungskabel, das zu einem anderen Nachbarn führt. Auch dieses ausgesteckt. »Heute haben alle was gegen mich«, berichtet er später seiner besten Freundin Trude, bei der er im Bademantel mit Verlängerungskabel auftaucht, und sie muss ihm erst erklären, dass die Leute nicht geizig sind, sondern sparsam, dass doch irgendwer auch die Menschen bezahlen muss, die den Strom erzeugen. Die zuschauenden Kinder dürften so viel Verständnis von der Welt haben, dem konservativen Nachbarn Paschulke im Bestehen auf seinem Wasser Recht zu geben. Peter Lustig leuchtet nicht auf als der moralisch Überlegene, sondern gibt sich als egoistischer Naivling zu erkennen. Paschulke ist im Recht und die Botschaft der Folge bis hierhin eine konservative. Nicht viele Episoden weiter, in der Folge »Lauter alte Schachteln«, bemerkt Peter Lustig, dass er viel zu viel Müll produziert und beschließt, keine Verpackung mehr ins Haus zu lassen. Mit Körben und Netzen voller Dosen, Töpfchen und Flaschen geht er in den regulären Supermarkt und kauft verpackungsfrei ein. Er öffnet ein Glas Erdbeermarmelade, probiert mit dem Zeigefinger und füllt sich 2 Esslöffel davon in eine Tupperdose. Er reißt sich einen Milchkarton auf und probiert, ob die Milch noch gut ist, füllt sich dessen Inhalt, diesmal nimmt er den ganzen Liter, in eine mitgebrachte Milchkanne um. Den leeren Milchkarton stellt er zurück ins Kühlregal, so wie er zuvor schon das angebrochene Marmeladenglas zu den vollen zurückgestellt hat. So bedient er sich auch am Käse, den Eiern und am Mehl, füllt sich aus der Salzpackung seinen Streuer wieder auf, nimmt vom Waschpulver ein Wegglas voll, vom Viererpack Kochbeutelreis nur einen. Er reißt eine Tütensuppe auf und lässt das enthaltene Pulver zu Boden rieseln, enttäuscht dort keine fertig dampfende Suppe vorzufinden. Als er sich dann eine Graubrotscheibe aus der Brotpackung nimmt, um sie nach Qualität zu beschnüffeln, kommt er mit dem Filialleiter ins Gespräch. Wieder werden die zuschauenden Kinder auf die konservative und fast erwachsene Position geschoben. Denn nicht sie sind es, wie sie es ja sonst erleben, die hier Unsinn machen, sondern es ist Peter Lustig, der im Supermarkt Sauerei macht. Jedes Kind weiß, dass man Packungen nicht einfach aufreißt, aus Marmeladengläsern nicht probiert, kein Suppenpulver auf dem Boden leert. Peter Lustig macht sich zum Balg mit Besserwisserbedürfnis und die zuschauenden Kinder rufen ihm zu, dass er dies doch alles nicht darf. Die Kinder sind die Spießer, dürfen es hier sein, sich erwachsener fühlen als der erwachsene Protagonist, der sich durch sein Verhalten sicher nicht zum Helden, nicht mal zum Role Model macht.
Aber Sie haben doch sicher einen Reservekanister mit.
Nein, ich kann Ihnen leider nicht helfen. Ich habe kein Benzin.
Na, wie kein Benzin?
Na, dieses Auto fährt nicht mit Benzin.
Was? Ach, das ist doch... Das ist doch ein ganz normaler...
Nein.
Nur Batterien?
Ja.
Vor allem in den frühen Folgen, zu denen die beiden gerade genannten gehören, zeigen sich die Schattenseiten von Peter Lustigs Weltsicht. In den späteren Folgen eckt Lustig weniger an. Dann sind nur noch sein Unwissen und seine Naivität wunderlich. Die aber sind funktionale Erfordernisse für eine Serie, aus der Kinder etwas lernen sollen. Der Ruch der alternativen Avantgarde aber verfliegt. Was wohl einerseits daran liegt, dass er älter wird und die Frechheiten und Übertretungen seiner jüngeren Jahre ihm nicht mehr so nahe liegen, andererseits liegt es wohl an dem über die Jahre der Folgenproduktion erfolgten gesellschaftlichen Wandel, der Peter Lustigs Alternativdenken immer mehr zum Mainstream gemacht hat. Das lässt sich sehr gut an der Folge »Der Wind in der Steckdose« von 1991 erkennen, in der vom Sturmwind ein Oberleitungsmast umknickt und der Strom ausfällt. Trotzdem sieht Lustig beim Nachbarn Paschulke noch Licht, geht hinüber, um zu schauen, wie das möglich ist, und findet so heraus, dass sich der Nachbar durch den laufenden Motor seines Autos mit Strom versorgt, die alte Umweltsau. Sicher ist die Entrüstung über den Nachbarn Paschulke bei den zeitgenössischen Zuschauern genauso groß wie damals, als Peter Lustig im Jahre 1982 im Supermarkt die Packungen aufreißt. »Ich sage nur Treibhauseffekt«, belehrt Peter Lustig, nachdem der Nachbar ihm in seinem hell beleuchteten Wohnzimmer das Whiskyglas bis über den Rand mit frischen Eiswürfeln gefüllt hat. »Ach, der Dings da«, antwortet Paschulke, »von dem jetzt alle sprechen, ne?« Vielleicht war Peter Lustig seiner Zeit einfach um mindestens 10 Jahre voraus. Anfang der 80er noch abseitiger Spinner, Anfang der 90er dann Avantgarde, später in den Nullern schließlich arrivierter, einstiger Visionär. Peter Lustigs beschauliche Öko-Entschleunigung ist nicht mehr Alternativkultur, sondern gesellschaftliches Idealbild. Selbst verpackungsfrei einzukaufen ist ein akzeptierter und erfüllbarer Wunsch geworden. Und das Windrad, das Paschulke und Lustig sich 1991 am Ende der Folge in den Garten stellen, gibt es heute 1000-fach. Und das ist ein Problem für Löwenzahn mit Fritz Fuchs. Denn das vermeintlich alternative Leben im Bauwagen ist längst so erwünscht, dass es keine inspirierenden Funken mehr schlägt. Wo ist der regelbrecherische Ruch? Wo das irritierende Moment? Löwenzahn mit Fritz Fuchs ist erwartbares Resultat des Gesellschaftswandels, der unter anderem von Peter Lustigs Löwenzahn vorangetrieben wurde. Ein Gesellschaftswandel, der sich auch auf der anderen Seite des Jägerzauns zeigt.
So ein Zirkuswagen wie Ihrer passt nicht in diese anständige Gegend. Wenn Sie unsere Wette verlieren, dann streichen Sie dieses Ungetüm von oben bis unten in einer Farbe, in einer schönen Farbe. In Grau.
Mein Bauwagen in Grau?
Ja.
Zugegeben.
Der könnte mal ein bisschen geputzt werden.
Aber ansonsten sieht er doch tipptopp aus.
Er verschandelt die ganze Natur.
Spiegelbildlich zu Peter Lustig kann man die Entwicklung seines Nachbarn Hermann Paschulke betrachten. Gleich zu Beginn der Peter-Lustig-Ära war der Gegensatz zwischen den Nachbarn Paschulke und Lustig klar zu erkennen. Als Konflikt zwischen Spießertum und alternativer Lebensweise. Allerdings war die moralische Überlegenheit nicht klar verteilt, wie man es heute in der Rückschau vermuten würde. Das Spießertum war nicht eindeutig böse, die Avantgarde nicht eindeutig gut. Den kindlichen Zuschauern wurde die nötige Ambiguitätstoleranz zugetraut, mit dieser Ambivalenz klarzukommen. Und wie wir bereits wissen, durften die Kinder, obwohl man ihnen üblicherweise das Anarchische zuschreibt und zubilligt, auch in die Rolle der regelbewussten Spießer schlüpfen. Aber von der moralischen Seite abgesehen, hat Hermann Paschulke auch charakterliche Stärken gegenüber Peter Lustig. Beispielsweise eine gewisse Abenteuerlust. So kraftvoll Peter Lustig auch in den Tag hinein lebt, so wirkt er doch manchmal verzagt in seiner inneren Ruhe, im Vergleich zum Nachbarn, der zupackt, wenn es ihm Genuss und Gewinn verspricht. Gerade wenn es um die kleinbürgerliche Lust geht, sich einen kleinen Vorteil herauszuholen, ist Paschulke gerne Pionier. In der Folge »Peter spart Energie« ist es jedenfalls Paschulke, der die ganze Handlung ins Rollen bringt. Lustig sitzt im Bauwagen bei trübem Wetter, löffelt Erdbeeren mit Schlagsahne und wartet mit Bademantel bekleidet auf den Boiler, damit er sich ein Wannenbad einlassen kann. Dann erscheint der Nachbar auf seinem Grundstück und prahlt, dass er jederzeit warm bade, ohne einen Pfennig für heiß Wasser ausgeben zu müssen. Er habe nämlich eine warme Quelle entdeckt. Beide steigen sie in Bademänteln in Paschulkes alten Opel Kadett, fahren zu einem Wald nahe des Kohlekraftwerks, wo nach kurzem Spaziergang ein dampfender Weiher vor ihnen liegt. Paschulke hat gleich schon den Bademantel abgeworfen, ruft aus dem warmen Wasser wohlige Laute zu Lustig hinüber, der zögernd am Ufer steht. Und nur weil er unentschlossen am Ufer steht und nicht in Wasser und Dampfschwaden abtaucht, wird er von einem Mitarbeiter des Kraftwerks erwischt. Im Lustig-Löwenzahn erscheint der Nachbar somit als Karikatur einer tatsächlich vorhandenen Sozialfigur, nämlich des regelversessenen Spießers, der aber im Zweifelsfall den eigenen kleinen Vorteil über die Achtung von Recht und Regeln stellt. Er verkörperte das Bestehende, doch Überkommene. Er ist das gesellschaftliche Gegenstück zu Peter Lustig. Aber er ist nicht die schlechte oder böse Figur. Auch er hat seine Stärken. Jetzt betrachtet, wirkt das unerhört. Aus heutiger Sicht, wo seit Jahren vor gesellschaftlicher Spaltung gewarnt wird, wo Filterblasen beklagt werden, ebenso wie mangelnder Austausch über Milieugrenzen hinweg, wo das Verständnis fehlt für die Denkweisen des jeweils anderen politischen Lagers, gerade aus dieser heutigen Sicht ist die Figur Hermann Paschulke und ihre Funktion umso erstaunlicher. Der Lustig-Löwenzahn ist essayistisch. Obendrein schätzt er den Pluralismus und folgt dem dialektischen Prinzip. Und Kinder scheinen damit auch noch viel anfangen zu können. Kein Wunder, kann hier Löwenzahn doch als Einübung ins Erwachsensein dienen. Umso bedauerlicher ist es, dass diese Vielschichtigkeit nach dem Relaunch beseitigt wurde. Fritz Fuchs und Hermann Paschulke haben nichts Gemeinsames mehr. Paschulke verkörpert den alten Nachbarn, Fuchs den Jungdynamischen. Paschulke erfüllt sein Genussbedürfnis durch Konsum, vor allem von Nahrung. Fuchs genießt postmateriell, liegt in der Sonne, geht Gassi, badet im See. Die beiden Figuren sind nicht mehr vielschichtig verzahnt, wie es bei Lustig und Paschulke der Fall war, deren Beziehung man kaum in einem Satz auf den Punkt bringen konnte. Dem Paschulke der Fuchs-Ära fehlt diese Tiefe. Er jongiert zwischen dämonisch und dümmlich, zwischen Fiesling und Feigling, so wie es die jeweilige Folge gerade braucht. Wo früher moralische Konturen verschwammen, werden sie nun mit dickem Filzstift nachgezeichnet. Verlangte der frühe Lustig-Löwenzahn den Kindern noch einiges an Ambiguitätstoleranz ab, sind die Fuchsfolgen Übungen im dichotomen Denken. Da kann Paschulke eine panische Angst vor Spatzen entwickeln, weil er in seinem Garten eine Hieroglyphentafel mit dunkler Vorsehung findet. Ebenso können ihm andalusische Wanderameisen Todesangst einflößen, ein im Bärstädter Wald auftauchender Wolf und ein Uhu, den er für ein Ungeheuer hält. Fritz Fuchs ist dann die ruhige Stimme der Vernunft. Bald darauf ist Paschulke fanatischer Fahrradhasser. Dann entführt er den Hund von Fritz Fuchs, um mit Werbeaufnahmen für Hundefutter Geld zu machen. Oder er stiehlt einem Mädchen ihren Feuersalamander, weil er ihn an der heimischen Feuerstelle alchemistisch in Gold verwandeln will. Hier ist Fritz Fuchs ganz der gute Gegenspieler. Es ist eine Vereindeutigung des Paschulke, die wohl von den Gesetzen der ZDF-Vorabendserie rühren, deren Wirkung bis in diese Kindersendung reicht. Gut und klug steht blöd und böse gegenüber. Doch trotz aller Feigheit und allem rücksichtslosen Egoismus, so die Persönlichkeitsvorschrift der ZDF-Unterhaltungsredaktion, darf er in den meisten Folgen doch eine Läuterung erfahren und am Schluss das Herz am rechten Fleck haben. Beim Fuchs-Löwenzahn wird der Nachbar in seiner fortschrittsbejahenden Rückständigkeit so überzeichnet, dass er im Kontrast zur Mainstream-Ökologie des Fritz Fuchs wie eine reaktionäre Gegenkultur im grünen Spätkapitalismus wirkt. Als in der Folge Kampf der vollen Tonne die Abfallbetriebe streiken, vor den Zäunen die Mülltonnen überquellen und die Gehsteige von Plastiksäcken überhäuft werden, reißt Nachbar Paschulke weiter Verpackungen auf, was das Zeug hält. »Die Steinzeit ist seit 10.000 Jahren vorbei, Herr Fuchs«, sagt Paschulke, als er einen weiteren blauen Sack auf den Haufen wirft. »Ich stehe mit beiden Beinen im modernen Leben.« Mit beiden Beinen steht er auch im Müll. Immerhin kann er die Plastikverpackungen in seinem Garten noch so weit beiseite schieben, dass er Platz findet, um seinen Grill aufzustellen. Dort lädt er dann das Billigfleisch aus seinen Propylenhüllen auf den schmurgelnden Rost, dass es ihm eine unzeitgemäße Freude ist. Und die Verwirbelung der Bewertungen, welche Rückschritte zeitgemäß und welcher Fortschrittsoptimismus überholt ist, kommt auf den Punkt, wenn Fritz Fuchs nicht die Folienverpackung der Waschmitteltabs aufreißen will und deshalb mit Waschzuber, Waschbrett und Kernseife im Garten ans Werk geht. Kernseife und Muskelkraft, wie zu Uromas Zeiten, ruft Paschulke über den Jägerzaun. Ja genau, ruft Fuchs zurück, und gut für die Umwelt ist es auch. Hier prallen die gewandelten Wertewelten aufeinander. Paschulke produziert Massen von Müll, das er in seinem Garten mit dem Rechen nach Ratten dreschen muss. Er grillt Billigfleisch und macht sich über die Müllvermeidung seines Nachbarn Fuchs lustig. In seiner übertriebenen Abgewandtheit von allem Zeitgemäßen, ja einem zerstörerischen Beharren auf dem, was einst als richtig galt und gefälligst weiter als richtig zu gelten hat, wird Paschulke zum reaktionären Randständigen, fern des korrekten Mainstreams. war es in den Anfangsjahren von Löwenzahn Peter Lustig, der gegen den Strich lebt, ist 25 Jahre später, in besprochener Müllfolge von 2009, nun der Nachbar Paschulke mit seiner Abfallaffirmation in der Gegenkultur angekommen. Was für ein Leben.
Dieser ganze Verpackungskram, der hat auch eine Menge mit Reklame zu tun. Der Verbraucher, also ich und ihr, der soll möglichst viel kaufen. Viel mehr, als er eigentlich braucht. Und dann isst man das natürlich auch, was man gekauft hat, damit es nicht schlecht wird und wird dick und fett. Und das ist überhaupt nicht gut. Also beim Einkaufen prüfen. Vergesst all die Reklamesprüche und prüft die Packung. Wir leben nun mal in einem Reklameland.
Aber vielleicht hat Peter Lustig mit Löwenzahn diesen Wertewandel nicht nur miterlebt und dokumentiert, sondern hat auch dazu beigetragen. Wir haben nun schon einige Folgen Löwenzahn besprochen. Dabei haben wir uns noch gar nicht den Vorspann angeschaut. Der Vorspann des Fuchs-Löwenzahns verheißt Harmlosigkeit und entspricht den Erwartungen an eine Wissenssendung für Kinder. Ein Löwenzahn sprießt und noch viele mehr. Fritz herzt seinen Hund vor blauem Bauwagen. Fritz beleuchtet mit einer Taschenlampe die Planeten unseres Sonnensystems, spritzt mit einem Gartenschlauch und treibt mit dem Wasserstrahl ein Windrad an. Mal fliegt ein weißer Vogel durchs Bild. Soll das eine Friedenstaube sein? Nein, sie kreischt wie eine Möwe. Falls dieser Vorspann einen doppelten Boden hat, dann zeigt er zumindest keine offensichtliche Resonanz. Das Intro des Lustig-Löwenzahns erzählt eine andere Geschichte. Da schafft es ein einzelner Löwenzahn, durch den Asphalt zu brechen und inmitten der Straße zu erblühen. Keine große Sache, könnte man sagen, außer für die Pflanze selbst. Aber Sekunden später ist die ganze Straßenszene mit Löwenzahn übersät, als würde sich die Natur die Stadt zurückholen. Der Löwenzahn ist in wenigen Sekunden in einem Maß gewuchert, dass das normale städtische Leben lahmgelegt wäre.
Löwenzahn.
Ist hier gleich zu Anfang jeder Folge die vielleicht nur unbewusste Absicht der Serie dargelegt, nämlich ein paar harmlose Samen in den Äther zu pusten, die keimen, wachsen, erblühen und wieder Samen tragen, bis die Welt eine andere ist? Das würde jedenfalls zu Lustigs Löwenzahn passen. Denn der Protagonist war nie nur neutraler Welterklärer, er hatte immer auch seine gesellschaftskritischen Botschaften. Die Folge »Peter mit den großen Ohren« ist auch ein Lamento über die Lautstärke der modernen Welt. In »Peter und die Werbetricks« wird eine beschauliche Geschichte der Werbung eingespielt, deren musikalische Untermalung ins bedrohlich Hektische kippt, wenn die Erzählung Blechschilder und Litfaßsäulen hinter sich lässt und die Gegenwart erreicht. Sie ist überall. Von allen Seiten werden wir beballert mit Lichtreklame, Plakaten und mit Werbespots. Wo man hinschaut, Werbung. Aber bin ich jetzt schlauer? Fragt Peter dann. Man erkennt es schon am Vorspann. Diese Sendung war nie bloß kindgerechte Aufbereitung wissenschaftlicher Erkenntnisse. Sie war immer auch gesellschaftskritische Früherziehung. Und damit hier kein Missverständnis aufkommt, Peter Lustig rief nie zur Veränderung der Gesellschaft auf. Er zog nur für sich selbst seine Schlüsse. In »Peter und die Werbetricks« reißt er keine reißerischen Plakate runter, sondern verkauft seine Tomaten ohne Werbekampagne, nur durch Qualität und Nähe zur Kundschaft. In »Peter und die großen Ohren« führt er keinen Feldzug gegen Verkehrslärm, sondern genießt Rotwein im Liegestuhl und lauscht der Nachtigall. In der Folge »Ohne Moos nichts los« beginnt er als Aktienspekulant am Heimcomputer mit großen Hoffnungen, aber verzockt sein Geld. Ruft er deswegen zur Beendigung des Kapitalismus auf? Nein. Am Ende der Folge, wieder im Liegestuhl, kommt er zu der Erkenntnis, dass Zeit zu haben viel wichtiger ist als Geld. Vielleicht blieb es auch deshalb in der Generation der Millennials beim Lamento, bei dem Bestreben, das eigene Leben nach eigenen Idealen zu optimieren, aber eben nur das eigene. Protest und Revolution sind nicht Sache dieser Generation, die sich gerne genervt gab von der Politisierung der 68er. Erst die Folgegenerationen gingen dann fürs Klima auf die Straße. Auch das verwundert nicht, wenn man sieht, wie selbstbewusst die Kinder der Generationen Z und Alpha Fritz Fuchs gegenübertreten und der ihnen bereitwillig alle Wünsche erfüllt. Aber wo waren eigentlich die Kinder beim Lustig-Löwenzahn?
Ja, ist ja gut, du kannst die Hupe behalten.
Hannes, hier, du musst sofort mitkommen.
Ella, Hannes, was ist denn los?
Es ist aus dem Nest gefallen. Wir haben es nur gefunden, weil es so komische Töne gemacht hat.
Moment mal, ich verstehe nur Bahnhof. Was hat Töne gemacht?
Ein Storchenküken.
Ach je, Unter dem Nest?
Ja, komm schon.
Es kriecht ganz komisch und zittert. Du kannst ihm bestimmt helfen, sonst stirbt es vielleicht.
Na dann, auf zur Storchenrettungsaktion.
Wir haben schon manches Beispiel betrachtet, das zeigt, dass die kindlichen Zuschauer manches Mal besser wussten, was sich gehört, als der Protagonist Peter Lustig. Die Kinder wussten, dass man im Supermarkt keine Packung aufreißt und dass man nicht dauerhaft Strom und Wasser von seinen Nachbarn schnorrt. Aber nicht nur, dass die Kinder sich ihres impliziten Wissens um die Grundzüge des gesellschaftlichen Zusammenlebens bewusst werden konnten, während sie Peter Lustig dagegen verstoßen sahen, genauso waren viele andere Ideen Peter Lustigs ganz offensichtlich zum Scheitern verurteilt und trotzdem wurden sie in der Serie erschöpfend ausgeführt. Peter brachte das eine Erkenntnis und den kindlichen Zuschauern das gute Gefühl, einem Erwachsenen überlegen zu sein. Dies gehörte zu einem der Grundprinzipien des Lustig-Löwenzahns, nämlich die Balance zwischen der Überlegenheit von Peter Lustig, schließlich ist er es, der alles erklärt, und seiner Unterlegenheit, die ihn sympathisch und nahbar macht. Das kann man sehr schön in der Folge »Peter will über den Bach« beobachten. Da begegnet Peter im Wald seiner Briefträgerin. Irgendwie mag er sie, und so gerät er ins Stammeln, als sie ihm verrät, dass sie zu ihm möchte. Einen weiten Umweg müsse sie für ihn machen, weil der Bach im Weg sei und die nächste Brücke so weit. Dann fährt sie auf dem Fahrrad weiter in den Wald und er ruft ihr nach, dass er ihr eine Brücke bauen wird. Für Barbara muss er es tun, wie er immer wieder sagt in dieser Folge. Und als die Hängebrücke dann steht oder eben hängt, sagt er etwas zu oft, dass die Pfosten ganz fest verankert seien, um nicht erahnen zu lassen, dass sie eben nicht fest verankert sind. Lustig? Barbara und Fahrrad sinken samt Brücke in den Bach. Allein steht er dann da mit nasser Hose, sie zieht verärgert von dannen. Peter wird noch voraussehbar mit einer weiteren Brückenkonstruktion scheitern, bis er schließlich mit dem dritten Modell Erfolg hat. So haben die Zuschauer im Laufe der Folge drei Brückentypen kennengelernt und die fadenscheinige Handlung ist zu einem Ende gebracht. Spannend war es zu keinem Zeitpunkt, eher im Gegenteil. Man kann ahnen, ja sicher davon ausgehen, dass die Hängebrücke sich in das Bachbett senkt, während Peter gleichzeitig immer wieder hinausposaunt, wie stabil das alles sei. Man wartet darauf, dass er scheitert. Der kindliche Zuschauer kann es also erfolgreich besser wissen als der erwachsene Protagonist der Serie. Als Kind hat man selten die Möglichkeit, Erwachsenen überlegen zu sein, aber Löwenzahn mit Peter Lustig machte in jeder Folge solche Angebote. In dieser Brückenbaufolge kamen keine Kinder vor. Auch in den bereits erwähnten Folgen über Schnecken, Leitungen und die menschliche Haut gibt es keine menschlichen Akteure unter 21. Auch das war ein Vorzug der Lustiglogik des Drehbuchbaus. Man war als zuschauendes Kind mit den Erwachsenen unter sich. Da waren nicht die vielen anderen Kinder einer Kindergartengruppe oder Grundschulklasse. Es war keine der vielen Kinderserien, in denen die Protagonisten selbst Kinder sind. Hier hatte man die Erwachsenen für sich. Und die Erwachsenen wiederum schienen sich mit erwachsenen Dingen zu beschäftigen, denen man als Kind bloß zufällig beiwohnte. Natürlich gab es auch die Folgen, in denen Kinder vorkamen, aber sie waren eher die Ausnahme. Auch wirkten die Kinder meist hinzugefügt, waren nicht der Antrieb, sondern nur das Beiwerk von Peters neuester fixer Idee. So platzte etwa in der Folge eine Ente im Weltall die kleine Anna mit ihrer gelben Gummiente in Peters Experimente mit Silvesterraketen. Er wollte eine davon in eine Erdumlaufbahn bringen, und wieder hatte man ihm als kindlicher Zuschauer die Ahnung voraus, dass das wohl nicht klappen würde. Wie der Zufall so will, ja wie der Deus ex machina Peter immer wieder gnädig ist, sucht die Weltraumbehörde gerade dringend neue Astronauten und Peter meldet sich gleich. Leider wird ihm schlecht in der Zentrifuge, weswegen er auch diesen Plan aufgeben muss, aber er hat Kontakte geknüpft. Am Ende wird Annas Ente per Space Shuttle in die Umlaufbahn befördert und Annas Auftritt diente nachträglich betrachtet eigentlich nur dazu, eine Ente zu liefern, die man als Ende der Folge verwenden kann. Wenn also bei Peter Lustig Kinder auftauchen, dann in der kleinsten Nebenrolle. Eigentlich ist der Lustig-Löwenzahn eine Kinderserie ohne Kinder. Und war vielleicht gerade deshalb bei seinen kindlichen Zuschauern so beliebt. Ganz anders ist es bei Fritz Fuchs. Während Peter Lustig als Lebenskünstler und Original, wie ihn der Nachbar Paschulke bezeichnete, oder als Bastelgenie, wie ihn Briefträgerin Barbara nannte, stets seiner Eigenmotivation folgte, ein strenger Individualist war, der nichts gelten ließ als seine aktuelle fixe Idee, ist Fritz Fuchs eher dem Sozialarbeitertypus zuzurechnen. In fast jeder Folge ist er für die Kinder da. Er muss für sie ein Storchenbaby retten, ihnen beim Bau eines Waldlehrpfads helfen oder per Fingerabdruck feststellen, wer von welcher Limonadenflasche getrunken hat. Wie er dort mit aller Ernsthaftigkeit den Kindern bloß kompetent assistiert, verfolgt er das gegenteilige Modell von Peter Lustigs eigenbrötlerischer Stümperei. Ob sich die kindlichen Zuschauer angenommener fühlen, nun da ihre Altersgenossen in der Serie so eine tragende Rolle spielen? Jedenfalls erhalten sie nicht mehr diesen exklusiven Blick ins vermeintliche Erwachsenenleben, den die Altherrenrunde um Peter Lustig bot.
Halt, halt!
Was hast du denn?
Guck mal da drüben.
Und was ist da?
Eine Baufirma.
Ja, und ein paar olle Bauwagen drauf.
Olle Bauwagen, sagst du? Da steht mein Halm. Ein Haus auf Rädern. Aber das ist es doch. Sowas muss ich haben.
Wo wir jetzt so ausgiebig die Unterschiede betont haben zwischen Peter Lustig und Fritz Fuchs, stellt sich die Frage, ob es sich überhaupt um dieselbe Sendung handelt. Woher will man eigentlich wissen, dass Löwenzahn immer noch Löwenzahn ist, nachdem Peter Lustig nicht mehr Teil der Sendung ist? Nun, da ist der Nachbar Paschulke, dessen Auftritte aber zuletzt spärlich werden und der nach dem Tod des Darstellers Helmut Kraus keine Kontinuität mehr bieten kann. Alle übrigen Charaktere sind neu. Die Bildsprache, die Erzählweise, der ganze Stil. Was stellt eigentlich noch Verbindung zum alten Löwenzahn her, sobald die Titelmelodie verklungen ist? Die Dinglichkeit des Bauwagens ist die einzige Kontinuität. Es ist also gerade der Bauwagen, jenes mobile Zuhause auf Zeit, das der Sendung im Wandel Wurzeln bot. Dabei hat er durchaus einen Bedeutungswandel durchgemacht. Hat er mit Lustig als Bewohner noch die Anmutung eines Provisoriums, das auf Dauer gestellt wird, ist es mit dem Blick von Fritz Fuchs schon ein Liebhaberstück, dessen man sich fürsorglich annimmt, Vintage sozusagen. Fritz Fuchs braucht also den Bauwagen, um die Kontinuität herzustellen zu dem, was man vorher Löwenzahn nannte. Der Anchorman Peter Lustig brauchte ihn als stofflichen Anker für seine Weltoffenheit. Selbst im Löwenzahn-Spin-Off Mittendrin, das sich an etwas ältere Kinder richtete und sich thematisch auf Ökologie aller Art spezialisiert hatte, war die Weltläufigkeit objektgebunden. Dort war es ein schwerer Schreibtisch, der in jeder Folge am relevanten Ort platziert war, an einen Waldrand, an einem Bachlauf oder auf eine Müllkippe. Peter Lustig allein reichte Peter Lustig nicht für den Wiedererkennungswert. Es brauchte die irritierende Materialität des Bauwagens als Dauerbehausung oder des wuchtigen Massivholzschreibtischs samt Kleiderständer, der ganz selbstverständlich an ungewöhnlichen Orten auftaucht. Naheliegender wäre es gewesen, mit dem Bauwagen derart unterwegs zu sein, aber eben naheliegend, also nicht irritierend. Und so wurde der schwere Schreibtisch mobil. Sein Bauwagen blieb an Ort und Stelle. Der Moment, in dem der Bauwagen zur Immobilie wurde, lässt sich genau benennen. Es ist die Folge Peter und die langen Leitungen, an deren Ende Peters Wagen fest mit dem Strom- und Wassernetz verbunden wird. Peters Freundin Trude erkennt die Tragweite des Moments und sagt: »Du bist angebunden, Peter. Du wohnst zwar noch in diesem schönen Bauwagen, aber du kannst nicht mehr fahren. Macht dich das nicht traurig?« Peter antwortet: »Traurig werde ich erst, wenn mir nichts mehr einfällt. Bis jetzt ist mir noch immer was eingefallen.« Und das könnte Fritz Fuchs genauso sagen. Auch hier liegt die Kontinuität. Löwenzahn lehrt, einem spontanen Einfall folgend, in den Tag hineinzuleben. Und auch wenn sich die Folgen bei Lustig und Fuchs ganz unterschiedlich entfalten, gehen sie doch vom selben Zündfunken aus.
Hier sehen Sie mal, Herr Lustig, diese wunderschöne Käseplatte, die ich für uns vorbereitet habe.
Sehr schön. Bisschen was zu trinken?
Ja, dazu. Ich meine dazu. Ja? Wir fangen gleich mal mit diesem wunderbaren Schweizer Käse an. Das ist echter Schweizer Emmentaler aus der Schweiz. Ein Käse. Ein bisschen Brot dazu, Herr Lustig.
Danke, ja. So. So viele Sorgen, meine
ja, Güte. Wunderbar.
Wenn man den Lustig-Löwenzahn als Auftrag versteht, dann war die Gesellschaft erfolgreich, ihn zu erfüllen. Dieser Erfolg lässt sich nicht zuletzt an der Serie selbst ablesen. Dass der Fuchs-Löwenzahn heute so zahm und angepasst wirkt, liegt auch daran, dass sich gesellschaftliche Werte im Sinne von Lustigs Löwenzahn gewandelt haben. War die alternative Öko-Entschleunigung von Peter Lustig Anfang der 80er noch irritierend, ist die postmaterialistische, naturnah urbane Existenz des Fritz Fuchs heutzutage gesellschaftliches Ideal. Trotzdem bleibt noch eine Utopie, die zu verwirklichen wäre. Es ist eine überraschende Utopie, denn als Lustigs Löwenzahn an den Start ging, war sie wohl noch eine Selbstverständlichkeit. Heute könnte man es das Lustig-Paschulke-Modell des gesellschaftlichen Zusammenhalts nennen. Eine dionysische Überwindung verhärteter Milieugrenzen. Im Lustig-Löwenzahn durften Kinder Erwachsenen beim vermeintlichen Erwachsensein zuschauen. Und noch unerhörter, sie durften den Protagonisten sogar beim Rotweintrinken zuschauen. Das klingt wie ein unbedeutendes Detail, aber das gemeinsame alkoholische Getränk erfüllte zusammen mit ausschweifenden Mahlzeiten im Lustig-Löwenzahn eine gewichtige Funktion. Lustigs Löwenzahn bildet eine Ära ab, in der so gegensätzliche Milieus wie das des traditionellen Kleinbürgertums und das der individualistischen Öko-Avantgarde ganz selbstverständlich miteinander im Dialog sein können. Als verbindendes Element dient dafür immer wieder der Genuss. Es sind Festmahle, die die Nachbarn zusammen kochen oder einander kredenzen. Und es sind unzählige Gläser Rotwein, die gemeinsam genossen werden. Auf dieser dionysisch-kulinarischen Ebene findet man menschliche Gemeinsamkeiten und kann alle Differenzen überwinden, die während der Folge den Konflikt anheizten. Lustigs Löwenzahn thematisiert immer wieder den Widerstreit der Milieus und Ideologien und führt den Beweis der Möglichkeit des gesellschaftlichen Zusammen- oder zumindest nachbarschaftlichen Nebeneinanderlebens. Der Fuchs-Löwenzahn ist zu apollinisch, um diese Gelegenheit des Zusammenfindens zu bieten. Der Wandel wird frappant, als in der Folge Lebenswandel, Zeitreise in Bärstadt, einmal Peter Lustig bei Fritz Fuchs zu Besuch kommt. »Hübsch haben Sie es hier«, sagt Peter Lustig da, und er klingt dabei zum ersten Mal so, als müsste er in seiner Rolle schauspielern. »Nur ein bisschen zu aufgeräumt für meinen Geschmack«, kommentiert er den grundrenovierten Bauwagen. »Ja, fühlen Sie sich trotzdem wie zu Hause«, antwortet Fritz Fuchs. »Was trinken?« »Ja, gern, ein Gläschen Rotwein.« Und als ahnte Peter es, fügt er zögerlich hinzu, »wenn Sie haben.« »Da kann ich nicht mit dienen«, sagt folglich Fuchs. Schließlich sind sie mitten im Kinderprogramm. Wie wär's mit einem Radler? Lustig nimmt es, und man fragt sich, wie sie dieses Getränk durch die Jugendschutzabnahme des zweiten deutschen Fernsehens geschmuggelt haben. Vielleicht ist Peter Lustig eine Art Helmut Schmidt des Kinderfernsehens und kann, wo der Altkanzler entgegen dem Zeitgeist ungehindert rauchen konnte, zumindest noch ein Biermischgetränk zu sich nehmen. Die verbindende Wirkung des Genusses ist im Fuchs-Löwenzahn nur noch in einer unglaubwürdigen Schrumpfform vertreten. In der Folge Echsen, die letzten Saurier, trifft der freundliche Fritz auf den raubeinigen Johnny Dschungel. Aus Abneigung wird Anerkennung und dann Verbrüderung. Anfangs einander höchst verdächtig, trinken sie dann zusammen Bier. Johnny muss sogar noch zwei neue Flaschen bringen. Doch da wir uns im Kinderprogramm befinden, ist es bloß Bionade. Da verwundert es auch nicht, dass es an verbindenden Festmahlen fehlt. Schließlich scheint im gesellschaftlichen Diskurs der Gegenwart die Kulinarik vor allem das Trennende zu sein. Die prominenteste zeitgenössische Konfliktlinie verläuft zwischen denen, die billiges Grillfleisch und denen, die teure Hafermilch verurteilen. Aus der heutigen sogenannten gespaltenen Gesellschaft in die Vergangenheit blickend, wirkt das Lustig-Paschulke-Modell des gesellschaftlichen Zusammenhalts, diese Mahlzeiten und Rotweinabende, bei denen ein Grün-Alternativer und ein Traditionalist im Genuss Gemeinsamkeit finden, wie ein leuchtendes Vorbild für die Gegenwart. Ob es nun utopisches Denken ist oder bloß Nostalgie, es scheint, die gesellschaftliche Spaltung könnte geheilt werden, wenn die einander meidenden Milieus nur wieder im gemeinsamen Genuss menschliche Verbindung finden könnten. Auch diese Hoffnung, vielleicht Naivität, hat der Lustig-Löwenzahn seinen kindlichen Zuschauern vermittelt. Man betrachte nur die Folge »Eine dolle Knolle«, wo Hermann Paschulke und Peter Lustig sich auf die Wahl zum Kartoffelkönig vorbereiten. Eine Konkurrenzsituation, bei der sich Paschulke obendrein ständig durch unlautere Mittel Vorteile verschaffen will. Aber Peter Lustig trägt es ihm nicht nach. Denn gleich schon sitzt man so nett zum Essen zusammen, mit Rotwein in den Gläsern und lauter Kartoffelspezialitäten auf dem Tisch. So hat der alte Löwenzahn immer noch eine Botschaft für Gegenwart und Zukunft. Lasst uns mehr Lustig und Paschulke wagen. Lasst uns bessere Nachbarn sein.
Was denn? Ihr seid ja immer noch da. Und was guckt ihr uns so auf die Teller? Macht euch doch selber ein paar Spaghetti. Ist doch ganz einfach, habt ihr doch gesehen, ne? Ist kinderleicht, ne, Herr Pfarrer? Ja. Also, abschalten, ihr wisst schon, ne?
Lecker, ne?
Kindheit im Bauwagen. Wie Löwenzahn fürs Leben trägt. Von Leander Steinkopf.
Löwenzahn.
Sprecher Andreas Helgi Schmid. Technische Realisation Tanja Hiesch. Regie Nicole Paulsen. Redaktion Walter Filz. Produktion Südwestrundfunk 2024.
Oh, ja, ja, abschalten. Heute kommt nichts mehr. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Wenn ihr noch mehr über Peter Lustig wissen wollt, dann habe ich da noch was für euch. Ich bin Dennis Müller, Host des Podcasts Stars unserer Kindheit. Darin geht 6 Folgen lang um Peter Lustig und um die Frau, mit der er verheiratet war. Elfie Donnelly, die Erfinderin von Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen. Stars unserer Kindheit gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.